Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Ein ganzer Monat in der ganzen Stadt, der ist der neuen Musik gewidmet. Überall. In der Nationalbibliothek, im großen Saal des Konzerthauses, aber auch im winzigen Kellerlokal des traditionsreichen Café Korb im ersten Bezirk. Beim Festival Wien Modern, da gibt es heuer einen ganz besonderen Schwerpunkt. Eine Uraufführung auf einen Text des Malers Georg Baselitz, ein 13-Stunden-Konzert im Rahmen einer Ausstellung mit Werken von ihm. Aber nicht nur das, sondern auch andere Klänge. Beim Festival in Wien, da erklang ein historischer Meister der neuen Musik, Morten Feldman. Und der war mit den abstrakten Malern Jackson Pollock, Mark Rothko und Philipp Gasten befreundet. Vibraphon, Flöte und Klavier, die lassen den Klang andauern, kreuzen sich hier. Musik für seinen Malerfreund Philipp Gasten war das. Mein Kollege Jörn Florian Fuchs besucht, hat und tut es weiter, dieses Festival Wien Modern. Herr Fuchs, ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, haben Sie ein Kunstfestival oder ein Musikfestival besucht?
Eine sehr, sehr spannende Mischung. Das, was wir da gerade hören, dieses Stück, das live gespielt wurde von vormittags bis nachts, das fand in der Pfeilerhalle der Albertina statt. Das ist ein Ort für eben für Wechselausstellungen, und da ist für einen Tag dort nochmal eingerichtet worden eine Baselitz-Ausstellung mit den unterschiedlichsten Werken aus unterschiedlichsten Zeiten, und ganz in der Mitte eben diese drei Musiker, Marino Formenti, Matteo Cesari und Björn Wilker. Formenti, der Klavier und Celesta spielt, hat das Ganze konzeptionell entwickelt, und wir können um diese Musiker herumgehen, wir können uns hinsetzen. Einige haben sich auch hingelegt. Man kann auch vormittags kommen und nachts nochmal zurück. Und das ist eine ganz eigene Interaktion mit dieser wahnsinnig schroffen, aggressiven, harten Bild- und Formensprache von Baselitz und dann diese doch ziemlich meditativen Klänge. Aber Sie haben es schon gesagt, Philipp Gasten, ein Künstler, Baselitz, ein Künstler. Und so gab es in diesem Programm, in diesen Baselitz-Perspektiven unterschiedlichste Querverbindungen. Und das war eben einer in der Albertina.
Ich frage mich, was hat er da verloren? Seine figurativ-expressive Malerei, seit 1969 kennen wir das. Da stehen seine Bilder und Figuren buchstäblich Kopf. Er steht für die weltweite Geltung der neuen deutschen Malerei seit den 60er Jahren. Wir kennen auch andere Maler, die mit Musik und mit Opernbühne zusammengearbeitet haben. An Immendorf ist zu denken, Jörg Immendorf, Markus Lüpertz, Salome, viele andere. Baselitz also in der Albertina und im Wiener Musikverein, wie muss ich mir das vorstellen?
Im Musikverein gab es drei Abende im Gläsernen Saal, und zwar Beat Forrer vor allen Dingen, den er sehr schätzt, auch Georg Friedrich Haas oder Schönberg. Es gab immer Gespräche dazu, wo Baselitz schon Einblick gegeben hat, welche Art von Musik, von neuer Musik, ihn wann wann es da die Erstbegegnung gab, was ihn beeinflusst, wo auch dort Verbindungslinien sind. Aber der Grundpunkt ist natürlich richtig. Was haben die miteinander zu schaffen, Baselitz und die neue Musik? Hören wir mal vielleicht kurz, was er selber dazu sagt.
Für mich ist es hochinteressant, dass ich eingeladen werde als Stümper, als Laie, als Doofer zu so einer hochelitären Veranstaltung.
Ja, und ein bisschen war das auch so. Er hatte eine, wie sagt man neudeutsch, durchaus eine Aggro-Stimmung, in der er da aufgetreten ist als Gesprächspartner nach den Konzerten, hat ordentlich auch mal ausgeteilt, hat interessanterweise gesagt, dass er gar nicht begreift, dass es immer noch offenbar so eine Trennung gibt zwischen der bildenden Kunst und der neuen Musik. So ganz ist das, denke ich, nicht der Fall, aber er nimmt das so wahr, und er sagte also, angenommen, die Musik, die wir jetzt an diesen Abenden hören, würde in einer Ausstellung, in einer Verkaufsausstellung laufen, wo meine Werke präsentiert würden. Ich würde kein einziges Bild verkaufen. Die Leute würden schreiend davonlaufen. Niemand schätzt das, niemand kennt sich damit aus. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es mag da durchaus noch Potenzial geben, diese Bereiche zu verbinden. Was die Werke selber betrifft, es gab auch zwei Uraufführungen. Da wurde einmal ein Text von Baselitz eingespielt und einmal wurde er verkomponiert. Und zwar Bein im Sprung heißt das Ganze, so ein bisschen eine Beuys-Reminiszenz mit Ja, Ja, Nee, Nee. Und das hat die Österreicherin Elisabeth Harnik in einem schönen Stück, finde ich, realisiert, wo auch noch mit Jablonk so ein Vokalperformer war. Ein wildes, raues Stück und das passte dann auch wieder wirklich zur Formensprache von Basel.
Ein letztes, er ist ja ein durchaus streitbarer Künstler, geht auch gerne schon mal mit der Kettensäge auf Holz los und macht dann allerdings ganz tolle Holzskulpturen. Mhm. Ist das eine Rechnung, die für Sie aufgegangen ist?
Absolut. Man hat das auch beim Publikum gemerkt, dass das extrem spannend war und dass das eine neue Perspektive auch auf Baselitz wirft. Eine Sache noch, die ich interessant fand, er hat sich ziemlich über Hermann Nitsch ausgelassen und den sozusagen postum ein bisschen beschimpft und hat dann als Beispiel gebracht, dass er vor allen Dingen als Nitsch mal Saint-François d'Assise in der
Aktions-
Oper in München
Mysterienkünstler, ne?
Genau, und dort eben nur so Blutmalereien gemacht hat, während er Baselitz natürlich ganz anders ranging. Er hat in München ein Parsival gemacht, da wäre mein kleiner Einwand, die Entwürfe zu dem Parsival sind sensationell, diese Schwarz-Weiß-Schraffuren, diese Skizzen auf der Bühne war halt auch eher Plunder zu erleben, also da sind sich dann, glaube ich, Nitsch und Baselitz ein bisschen ähnlich, wenn sie für die große Oper mal gearbeitet haben.
Ja, Leinwand und Musikbühne, die finden nicht so ganz schnell und so leicht zusammen. In Wien muss es gut geklappt haben, beim Festival Wien Modern, sagt uns der Kollege und Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Wir wechseln zur Sprechbühne. Der Europäische Dramatikerinnenpreis wird wegen ihrer BDS-Sympathie und der möglichen antisemitischen Wirkung ihres Dramas Seven Jewish Children nicht an Carol Churchill verliehen. Darüber haben wir berichtet. Der vom Stuttgarter Schauspiel vergebene, vom baden-württembergischen Kunstministerium finanzierte Preis ist aber auch noch mit einem Nachwuchspreis ausgestattet. Und den erhält die ukrainische Dramatikerin Lena Lagoschonkova. Am Staatstheater Stuttgart hatte ihr neues Werk Gorkis Mutter Premiere. Mit ukrainischen Darstellern und einem ukrainischen Regisseur. Inszeniert von Maxim Golenko. Christian Gampert berichtet.
Maxim Gorkis Roman Die Mutter zeigt am Beispiel einer Arbeiterfrau, wie klassenkämpferisches Bewusstsein entsteht. Die Mutter steht unerschütterlich an der Seite ihres revolutionären Sohnes und führt sein Werk fort. Im Stück der ukrainischen Dramatikerin Lena Lagoschonkova steht auch eine Mutter im Mittelpunkt, Dianka, die völlig unreflektiert die Missetaten ihres nichtsnutzigen, egoistischen Sohnes Zhenya mitträgt und verteidigt. Affenliebe, aber politisch grundiert, denn das Ganze spielt in der Ostukraine und führt vom Sowjetsystem der 60er Jahre über den Brutalkapitalismus der 90er nach der ukrainischen Unabhängigkeit bis heute. Den Sohn hat sie mit einem Ausländer gezeugt, der bald wieder verschwindet. Alles scheint auch politisch von außen gesteuert, sprich von Russland. Auf der Bühne in Stuttgart vier Frauen, die heftig performen. Auf einer Piste aus Kohle und Schotter stehen Tisch, Bett und Schrank. Der Zuschauer wird in der Inszenierung von Maxim Golenko mit Text zugeschüttet, den man in der Übersetzung oben in den Übertiteln kaum mitlesen kann. Das relativ wirre Elaborat der Autorin Lena Lagoschonkova besteht aus meist ordinären Schnelldialogen, die von der alltäglichen Benachteiligung der Frauen berichten, dem unterdrückten Sex, der Macht der Religion. Die Frauen arbeiten zu Hause und in der Fabrik. Der einzige Mann, Zhenya, hier ebenfalls von einer Frau gespielt, ist ein Eindringling, Fürst und Schwertkämpfer, der sich nimmt, was er braucht, auch sexuell und ständig im Knast sitzt. Das Stück skizziert sehr assoziativ Befindlichkeiten von Frauen, Verlorenheit in der Provinz, Armut, Abhängigkeit, Drogen, Prostitution. Der Holodomor ist immer noch der große Schatten, die von den Sowjets durch Getreideexporte hervorgerufene Hungersnot der 1930er Jahre. Allerdings stehen vor allem die 90er Jahre im Blickpunkt: Umweltverschmutzung durch Kohleabbau, leerstehende Wohnungen, wo nur noch Alkoholiker und Katzen leben. Der Nachwuchspreis wurde von dem litauischen Dramatiker Marius Ivaškevičius als Alleinjuror vergeben. Dass er in der aktuellen Situation eine ukrainische Kollegin auszeichnet, ist mehr als verständlich. Es ist ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Theater. Lagushenkova, der Regisseur Maxim Golenko und alle Schauspielerinnen leben im Exil. Vielleicht hilft das Preisgeld, neue Projekte zu realisieren. Allerdings kommt Golenkos Stuttgarter Inszenierung reichlich hysterisch daher, mit vielen ostentativen Tabubrüchen, aber auch mit vielen Klischees. Ukrainische Frauen gehen ins Ausland, um sich zu verkaufen. Die Ukraine wird am Ende als weibliche Allegorie ans Kreuz genagelt. Der Europäische Dramatiker-Innenpreis, er heißt wirklich so, hat durch die Preisvergabe an die Britin Carol Churchill und die nur auf äußeren Druck zustande gekommene Rücknahme der Entscheidung schweren Schaden erlitten. Churchill ist BDS-Sympathisantin und hat einen höchst einseitigen Blick auf Israel, um das Mindeste zu sagen. Was ist überhaupt ein europäischer Dramatiker, einer, der den europäischen Gedanken befördert und Weltanschauungstheater macht? Wie Fahrt? Es gäbe viel zu forschen, warum die Europäische Union nicht funktioniert. Da wären die Preisgelder richtig. Stattdessen setzt man auf die Wolkigkeiten eines Dramatikerpreises, der letztlich nur den edlen Stifter, die baden-württembergische Landesregierung, beweihräuchert. Lena Lagushenkova gab übrigens im Programmheft bekannt, sie habe sich als Teenager auf Rokossowski, Marschall der Sowjetunion, einen runtergeholt. Wie schön. Außerdem parallelisierte sie Menstruation und Krieg. Das sind wegweisende Einsichten. Nicht alles, was aus der Ukraine kommt, muss man gut finden. Lena Lagushenkovas Dramatik ist schwer redundant.
Sagt und meint Christian Gampert. Im Museum Schweinfurt, da wird deutsche Malerei und Zeichnung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis ca. 1930 gesammelt und gezeigt. Die aktuelle Ausstellung befasst sich mit dem Expressionismus in Malerei, Grafik und Film jener Zeit. Kulturpolitisch nicht unbrisant, denn dem Museum liegen auch Restitutionsanträge vor. In der Washingtoner Erklärung von 1998 wurde vereinbart, während der Zeit des Nationalsozialismus zumeist von jüdischen Besitzern geraubte Kulturgegenstände zu restituieren oder eine Lösung zu suchen, eine gerechte, ausgenommen im Privateigentum und private Kunststiftungen. Barbara Bogen berichtet darüber.
Schon auf dem Cover des aktuellen Ausstellungskatalogs blickt einem das personifizierte Grauen entgegen. Ein Mann, noch jung, Angst oder Wahnsinn in den weit aufgerissenen Augen, die von breitem Schwarz ungesund umrandet sind. Kalkweiß das Gesicht, erstarrt, die Lippen dunkel monströs überschminkt. Das Foto, eine Ikone des expressionistischen Films, Robert Wienes im Jahr 1920 gedrehter »Das Kabinett des Dr. Caligari«, ein Meilenstein der Stummfilmgeschichte und ein weltberühmter Gruselschocker über einen Somnambulen, einen lebendig gewordenen Toten, der von Dr. Caligari zur Mordmaschine manipuliert wird. Der expressionistische Film fand dabei nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs für seine bizarre, bewusst schockierende Ästhetik in der bildenden Kunst zahlreiche Motive und Inspirationen. Wolf Eiermann, Leiter des Museums Georg Schäfer.
Berühmt und ganz eindeutig ist es bei den Porträts. Ob wir jetzt zum Beispiel einen Heckel hier haben, der ein abgemagertes Gesicht zeigt, das schon beinahe zu einem Idol der Askese herangewachsen ist, das lässt sich wunderbar doch in den Film, natürlich auch ins Theater, übertragen.
Während die bildenden Künstler des Expressionismus noch vielfach das Ideal einer paradiesnahen, intakten Natur verfolgten, bewegt sich die Formensprache des expressionistischen Films hin zu deutlich handfesteren gesellschaftlichen Themen, dem Verhältnis von Mensch und Maschine, von Individuum und Masse, und wandte sich auch der Psychoanalyse zu, Traum und Trauma. Das Ich zerfällt, schräg stürzen Linien und Schatten im Film ins Bodenlose. Den Motivgruppen aus Malerei und Grafik werden in der Ausstellung 12 Filme in Ausschnitten gegenübergestellt.
Wir haben in unserer Ausstellung auch die Filmstills. Und diese Filmstills zeigen auch uns, aha, da haben sie das Motiv jetzt zum Beispiel bei Käthe Kollwitz mal genommen oder eben bei anderen Künstlern, sei es Heckel, sei es Pechstein, sei es aber auch Rolfs und andere Künstler. Da wurden die fündig und dann wurde das einfach in einen Filmstil, in eine Szene hinein übersetzt.
Die aktuelle Sonderausstellung zeigt auch Leihgaben aus der Kunsthalle Emden, die selbst durch einen vorbildlichen Umgang in Fragen der Restitution bekannt ist. Seit Jahren steht das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt wegen zögerlich betriebener Provenienzforschung in der Kritik. Für 23 Werke lagen der Sammlung Rückgabeersuchen von Nachfahren einstiger jüdischer Besitzer vor. Davon haben sich 19 Werke inzwischen definitiv als Raubkunst erwiesen. Besetzt ist die Stelle der Provenienzforschung am Museum aber derzeit nicht. Wolf Eiermann, Leiter des Museums.
Alle Gemälde sind erforscht. Alle Gemälde sind jetzt auch für die Besucher einsehbar in einer Besuchskonsole. Und inzwischen ist auch das erledigt, was die vorherige Provenienzforscherin bei uns sich gewünscht hat, nämlich dass auch alle Grafiken eingepflegt wurden und können jederzeit bei uns im Haus auf der Besucherkonsole angeschaut werden. Was jetzt noch fehlt, ist die Provenienzforschung zu den 5000 Grafiken. Da sind wir dran. Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr, am Anfang nächsten Jahres, eine Stellenausschreibung gibt. Es hat ein bisschen lang gedauert, aber 5000 Werke zu inventarisieren ist auch nicht einfach.
Er selbst, erklärt Wolf Eiermann, habe als Leiter des Museums wenig bis keinen Einfluss auf die Stiftung in dieser Hinsicht. Alle Entscheidungen lägen bei ihr. Was die Stiftung indessen will?
Die Stiftung hat in diesem Punkt zu uns keinen großen Kontakt, weil die Stiftung sucht, Lösungen zu finden, die nicht die Restitution zum Ziel haben. Sie möchte es erhalten für die Stiftung, aber auch für unser Haus. Ich halte das an sich für sehr schön, aber das ist natürlich auch immer eine Frage dann des Ausgleichs.
Im August 2021 hatten sich die Stiftung und Vertreter des Max-Liebermann-Nachlasses bezüglich dreier Werke, wie auf der Webseite des Museums nachzulesen ist, gütlich geeinigt, nachdem eine Privatperson außerhalb der Stiftung eine Summe an die Erben gezahlt hatte, über die Stillschweigen vereinbart wird. Weitere Lösungen aber stehen bisher noch immer aus. Die frühere Provenienzforscherin Sibylle Ehringhaus erklärte vor 2 Jahren öffentlich, ihre Stelle käme ihr vor wie ein Feigenblatt. Das Haus wolle weder Klärung noch Restitution. Das Museum sowie Träger, Stiftung Stadt und Freistaat sollten jetzt endlich und vor allem schnell beweisen, dass es anders ist.
Berichtet Barbara Bogen. Zur Filmkunst. Die Reform der Filmförderung in Deutschland, die ist auf nächstes Jahr verschoben worden. Vertreter der Kino-, der Filmbranche fordern aber eine umfassende Reform. Die Novelle des Filmfördergesetzes wird wegen der Corona-Pandemie verschoben, beziehungsweise das bisherige Filmfördergesetz wird verlängert. Kritiker sagen, Kulturstaatsministerin Roth verzögere das. Nach 3 Pandemiejahren und infolgedessen auch Entwöhnungseffekten bei Besuchern und einer Gewöhnung an Streamingdienste sei es Zeit für einen großen Wurf, hat Bernd Freitag im Gespräch herausgefunden.
Wir brauchen das Kino, wir brauchen den Film. Und genau deshalb möchten wir gemeinsam mit Ihnen eine Filmförderung weiterentwickeln, die unser Land in der internationalen Zusammenarbeit mithalten lässt und unsere sehr vielfältige Kinokultur stärkt.
Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth weckte mit ihrer Rede zur Eröffnung der diesjährigen Berlinale Hoffnungen. Die Reform der deutschen Filmförderung, die vor der Pandemie kommen sollte und dann verschoben worden war, wird in der Filmwelt seit Jahren ersehnt. Doch im Oktober wurde die geplante Novellierung erneut vertagt.
Ein bisschen kann ich es verstehen. Der Reformstau ist groß. Es braucht, glaube ich, da wirklich mal ein größeres Nachdenken.
Meint der Filmforscher an der Universität München, Thomas Wiedemann. Und so sieht es auch der Berichterstatter Film für die Grünen im Kulturausschuss des Bundestages, Michael Sacher.
Es gab im Grunde so 2 Varianten. Entweder man brockelt jetzt so ein bisschen herum, wo keiner richtig mit zufrieden ist, oder man versucht wirklich mal einen großen Wurf zu machen.
Auf den wartet die Filmbranche tatsächlich, obwohl die deutsche Filmförderung grundsätzlich großzügig ausgestattet ist.
Ich meine, wir haben relativ gut ausgestattete Töpfe, vor allem im internationalen Vergleich. Es stellt sich natürlich die Frage, was für einen Film wollen wir eigentlich in Zukunft und welchen Stellenwert soll der deutsche Film haben?
Es fehlt so die Kritik dem deutschen Film an Qualität, Originalität und internationaler Ausstrahlung. Weitgehend einig ist man sich, dass daran auch die Strukturprobleme der deutschen Filmförderung mit Schuld sind.
Wir haben mindestens 12 Förderinstitutionen, die man sozusagen anzapfen kann. Ich denke mal, da wäre eine Vereinfachung auf jeden Fall sinnvoll, auch um den Logistikaufwand und den Zeitaufwand zu reduzieren, um ein Filmprojekt zu stemmen.
Weil die Einzelförderungen nicht ausreichen, müssen Filmproduktionen immer zugleich mehrere Institutionen um Förderung bitten. Das bedeutet auch immer wieder Kompromisse, wenn zum Beispiel koproduzierende Fernsehsender mitreden wollen. Und das, so Michael Sacher, führt dazu,
dass natürlich es häufig an Mut und Innovationswillen fehlt. Und es gibt ja auch dieses schöne Wort des Gremienfilms, wo dann keiner sich so richtig traut, mal was Wildes zu machen.
Das Problem an der Sache ist nur, dass bei der Reform eines so komplexen Systems viele mitreden wollen.
Ich kenne, glaube ich, kaum einen, der sagt, das ist alles super, genau so sollte es bleiben. Aber sobald man es anfasst, fangen natürlich viele an, ja, aber dann nicht so, sondern anders. Man muss halt wirklich versuchen, da die Quadratur des Kreises hinzubekommen.
Dagegen warnt der Hauptgeschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten, Björn Böning, sich zu sehr in den Einzelinteressen zu verzetteln.
Ich bin der Meinung, dass die Kulturstaatsministerin sich nicht nur als Moderatorin des Prozesses verstehen sollte, sondern als diejenige, die den Prozess vorantreibt, sie mit eigenen Vorschlägen auch vorangeht und deutlich macht, was sie für richtig hält für ein neues Fördersystem.
Aber eigene Vorschläge für Reformen hat Böning trotzdem.
Das erste ist, dass wir in der Branche sehr kritisch miteinander diskutieren müssen, ob es Sinn macht, ungefähr 200 geförderte Filme pro Jahr in Deutschland zu haben oder ob wir nicht etwas weniger Produktionen dann aber besser und höher ausstatten müssen. Die Menschen gehen ins Kino, weil sie eben große Leinwand, großes Kino sehen wollen. Und dafür brauchen wir bessere Budgets.
Außerdem fordert Böning eine Investitionsabgabe der Streamingdienste in die deutsche Filmwirtschaft, so wie sie in Frankreich oder Italien bereits existiert.
Und vielleicht sollten wir auch mal zu unseren Nachbarn schauen. Österreich hat ein neues automatisiertes Zuschussmodell auf den Weg gebracht, was international aus meiner Sicht sich als sehr leistungsfähig erweisen wird.
Dieses Modell, das Zuschüsse nach Referenzkriterien, zum Beispiel Nachhaltigkeit, aber ohne inhaltliche Einflussnahme gewährt, würde auch Filmforscher Thomas Wiedemann befürworten. Allerdings müsste dabei stärker zwischen der Förderung kommerzieller und künstlerischer Filme getrennt werden als bisher.
Die Filmförderung hat ja eine wirtschaftliche und eine kulturelle Stoßrichtung. Ich sehe das problematisch, dass es oftmals vermengt wird. Also da würde ich sagen, da könnte man auf jeden Fall ein automatisches Fördersystem stärker machen für Filmprojekte mit einem zu erwartenden kommerziellen Erfolg auf der einen Seite und dann künstlerisch ambitionierteren Filmprojekten auf der anderen Seite, die dann vielleicht auch wirklich mit mehr Kante und nach rein künstlerischen Kriterien bewertet und gefördert werden können.
Über die Zukunft der deutschen Filmförderung war das Christian Berndt. Was, wenn auf Geldscheinen, wie den Euroscheinen, sagen wir mal, nicht Bauwerke und auch nicht historische Persönlichkeiten abgebildet sind, sondern, sagen wir mal, Frauen ohne Kopftuch? Dann wird ein Geldschein schnell zu einer Art Flugblatt oder zum Thesenanschlag. Franziska Bure stellt uns jetzt eine iranische Künstlerin vor, die beobachtet, wie die Menschen in ihrer Heimat die iranische Währung als Mittel der Proteste nutzen.
5 großformatige Gemälde liegen in einer Halle auf dem Boden. Sie zeigen verschwommene Gesichter, Spuren von persischen Schriftzügen. Vorlagen für diese Bilder sind iranische Geldscheine. Mariam Orgalihani nennt ihre Installation Erosion. Mensch und Währung sind für sie Erosionsmaterial.
Also der erste Schritt ist farbliche Gestaltung. Daraufhin habe ich die Farbe mit einem Tuch von oben nach unten abgewischt, so wie auch Wasser die Erde während der Erosion abträgt. Dann habe ich die Leinwand gefaltet oder geknüllt und am Ende wurde die Leinwand und Farbe ausgeschliffen und abgetragen. Also so, das sieht wie eine alte kaputte Geldscheine. Und deswegen habe ich die Leinwände auf dem Boden ausgestellt, weil das zeigt dieser Erosionsprozess besser.
Schon in Iran hat die Künstlerin Geldscheine gesammelt, aber eher aus Interesse an der Gestaltung und am Verschwinden von Banknoten, die aufgrund der Inflation keinen Wert mehr haben. Zum Studium kam Orgalihani 2017 nach Deutschland. Und hier beschloss sie, auch Geld zum Thema ihrer Kunst zu machen.
Also im Iran war ich 6 Jahre Lehrerin in einer privaten Schule. Das war eine Teilzeitarbeit, aber ich konnte gar nichts, mein Leben alleine schaffen. Was ich im Iran verdient habe, war gar nichts genug. Aber hier habe ich studiert, gleichzeitig habe ich 2 Tage gearbeitet. Also konnte ich ganz einfach sorglos arbeiten und leben. Das ist eine neue Bedeutung von Geld für mich, also wie wertvoll eine Währung kann sein.
Orga Alihani zeichnet fast täglich, inspiriert von Geldscheinen und arbeitet auf Holz und Leinwand in kleinen Formaten. Banknoten sind seit Beginn der Proteste in Iran im September auch eine Währung für politische Botschaften. Sören Feiker ist Iranist und leitet seit 13 Jahren Projekte zwischen Deutschland und Iran, unter anderem für die EU, die GIZ und Bundesministerien. Er weiß, warum die Menschen auch die Geldscheine als Mittel zum Protest nutzen.
Auf jeden Fall, das ist eine Kommunikation, auch eine Protesttradition, um letztendlich Botschaften zu transportieren, die der Staat nicht einfach kontrollieren oder unterbinden kann, um sich zu organisieren. Ganz früher wurden Zeitungen zensiert und kontrolliert, dann Radio, Frequenzen und Sender und jetzt ist das Internet natürlich da an der vordersten Front. Und immer wenn das abgeschaltet wird, werden dann eben auf Mittel zurückgegriffen, die man nicht so einfach unterbinden kann. Und das sind unter anderem eben Geldscheine.
Und Mariam Orgalihani ergänzt.
Also Geld ist überall, das geht von Hand zu Hand und dann ist es auch total anonym, weil wir haben keinen Schutz. Volks ist alleine. Anonym zu bleiben, ich glaube, es hilft, aber trotzdem alle lesen, was genau ist die Gesellschaft Meinung und Gefühl.
Die Geldscheine funktionieren nicht nur als Flugblätter für die Verbreitung von Mut und den Rufen nach dem Ende des islamischen Regimes. Sie sind auch Ausdruck einer Umwertung. Wo wegen der Inflation viele Geldscheine zirkulieren, werden sie mit Zeichnungen und Beschriftungen sogar aufgewertet. Die Protestierenden haben wieder Wertschätzung für ihre Währung.
Letzte Woche habe ich zwei neue Zeichnungen auf zwei iranische Banknoten gesehen. Und das zeigt die Wichtigkeit von Menschen, die vor Veränderungen und Grundrechte gekämpft haben und getötet wurden. Also wir vergessen die Opfer nie. Und das Gesicht einer jungen Frau ohne Kopftuch auf Iran-Währung zeigt, dass die Iraner grundlegende Veränderungen wollen.
Die Währung des Protests. Ein Beitrag von Franziska Bure war das. An der Fußball-WM in Katar, da kommen wir hier auch nicht vorbei, in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Morgen ist das auch Thema in Kultur heute. In unserem Frühprogramm, da sprach schon Gunter Gebauer, Sportphilosoph und Fußballfan.
Alleine schon Katar ist dabei, die gesamte Moral des Spitzenfußballs zu zerstören.
Ja, nimm das korrupte FIFA. Mit seinem Zorn ist Gunter Gebauer nicht allein. Viele Kulturschaffende haben sich in den letzten Tagen empört. Heute zudem die Meldung, dass es kein Public Viewing auf Weihnachtsmärkten geben soll. Die stünden schließlich für Harmonie, Romantik und Besinnlichkeit, so die Betreiber. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth steuert erwartungsgemäß auch einen Kommentar bei und äußerte Zweifel an Katars Sicherheitsgarantien für Homosexuelle. FIFA-Chef Gianni Infantino dagegen beharrt darauf, schwule Fans seien willkommen in Katar. Und er bekräftigte das heute mit einem ziemlich bizarren Statement.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Ja, heute fühlt sich Gianni Infantino also wahlweise katarisch, arabisch, afrikanisch und auch schon mal schwul, behindert und wie ein Gastarbeiter. Ja, die Empathie des FIFA-Bosses kennt keine Grenzen. Verhöhnender könne eine Rede kaum sein, urteilte danach der Tagesspiegel. Wobei sich dieser Tage doch die Frage stellt, wie lange die moralische Entrüstung wohl anhält, wenn die WM dann erstmal läuft und die deutsche Mannschaft sich gut schlägt. Auch Sportphilosoph Gunter Gebauer hält von dem nun vielfach geforderten Boykott der Spiele wenig. Stattdessen?
Mein Tipp ist ja, dass man die Sponsoren, die da hoffen, über die Medienresonanz ihren Firmenwert zu steigern, dass man die deren Produkte boykottiert. Katar kann man nicht boykottieren. Das ist viel zu reich und viel zu unabhängig.
Und wo wir gerade beim Thema Boykott und Großkonzerne sind, Elon Musk lässt in seiner Funktion als neuer Herrscher im Twitter-Universum seit gestern Abend von den Usern darüber abstimmen, ob Ex-US-Präsident Donald Trump wieder bei Twitter mitspielen darf. Dazu die Botschaft von Musk, Vox Populi, Vox Dei, Volkes Stimme sei Gottes Stimme. Offen bleibt natürlich, ob ein Elon Musk sich dann wirklich einem Gottesurteil beugen will. Für Exzentriker hatte er immer einen sarkastischen Kommentar parat, der US-amerikanische Komponist und Autor Ned Roram. Seine Tagebücher sorgten für Aufsehen mit reichlich Celebrity-Tratsch und Berichten von seinen schwul-erotischen Ausschweifungen. ernster dagegen seine Kompositionen, Werke für Orchester und wunderbare Kunstlieder. 1976 bekam er den Pulitzer-Preis für Musik. Jetzt ist er im Alter von 99 Jahren gestorben.
Und mit dieser Komposition von Nat Rorem, Ariel zu 5 Gedichten von Sylvia Plath, endet diese Ausgabe von Kultur heute. Die Kulturmeldung hat uns Nicole Strecker präsentiert. Morgen sind wir wieder da. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Michael Köhler.